bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbsrechts und der Wettbewerbsökonomie. Hier ist wieder der allseits beliebte Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und heute rufe ich Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wieder meinen überaus geschätzten Kollegen Ruprecht Porzun an, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität. Dring, dring, hallo Ruprecht.
Ja, Porzun hier, Tag. Ach, der Haukapp, hallo Justus, grüß dich.
Ja, ich wollte mit dir mal wieder über aktuelle Entwicklungen im Wettbewerbsrecht und in der Ökonomie sprechen. Und die Blicke sind ja in diesen Tagen nach Osten gerichtet. Mhm. Da findet auch eine Art von Wettbewerb statt, der allerdings nicht vom Kartellrecht beherrscht wird. Gleichwohl ist das eine gewisse Koinzidenz, dass gerade in jüngerer Zeit auch zwei interessante EuG-Urteile ergangen sind, die auch den Osten, sage ich mal so pauschal, betreffen. Das eine ist ein Urteil in Bezug auf Gazprom und in dem anderen geht es um Polen und ja, den Rechtsstaat in Polen. Und Ruprecht, ich dachte, bevor das Ganze in allseits beliebten Kartellrechtszeitschriften erscheint, kannst du uns schon mal vorab briefen, was denn da genau passiert ist und worum es denn da geht.
Ja, es sind in der Tat zwei ganz interessante Entscheidungen und vielleicht ist es auch schon bemerkenswert, dass in beiden Entscheidungen des Europäischen Gerichts der Präsident des Europäischen Gerichts, Mark van der Woude, der in Kartellrechtskreisen auch sehr bekannt ist, den Vorsitz geführt hat. Das macht er jetzt nicht in jedem Fall. Ich glaube, das zeigt schon, dass es hier um ganz delikate Angelegenheiten geht, um Fälle nämlich, die das Verhältnis von Staat und Wettbewerb, von Institutionen im Wettbewerb betreffen. Also Sachen, wo auch wirklich so das politische Gefüge irgendwie sofort in Frage steht. Und wenn wir vielleicht mit dem polnischen Fall mal anfangen, es spielen eigentlich beide Fälle in Polen, merke ich gerade. Ich habe den einen so als Gazprom abgespeichert, aber wenn wir mal mit dem Polen-Fall Spedpro anfangen, da geht es tatsächlich ins Herz der europäischen Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja ein Thema, das uns in den letzten Wochen und Monaten vielfach beschäftigt hat. Die Europäische Union hält ja Gelder zurück gegen Polen, rechtmäßigerweise, wie wir jetzt wissen, weil eben bestimmten rechtsstaatlichen Anforderungen nicht genügt wird. Und jetzt kommt dieses Thema auch ins Kartellrecht auf eine ganz interessante Weise.
Aber wie geht das denn? Also da würde man sagen, gut, das eine Thema, das kenne ich aus der Tagesschau oder möglicherweise auch aus Fachpublikationen und aus Printmedien und so weiter. Und wir wissen, da gibt es gewisse Probleme mit der unabhängigen Besetzung der Justiz oder überhaupt der Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Und gut, irgendwie kann ich mir vorstellen, Kartellrecht ist auch ein Rechtsgebiet, dann hat das sicherlich damit auch irgendwas zu tun. Aber was genau ist denn da im Argen?
Ja, der Fall ist ganz interessant. Es geht eigentlich um ein völliges Neben- oder so ein Standard 0815-Thema, mit dem die Kommission zu tun hat, über das wir auch normalerweise fast nie sprechen, nämlich um eine sogenannte Rejection Decision. Also wenn man sich bei der Kommission beschwert über ein Verhalten eines Unternehmens, dann muss die Kommission, wenn man darauf besteht, eine Entscheidung treffen, ob dieser Beschwerde nachgegangen wird oder nicht. Das haben wir im deutschen Kartellrecht so nicht. Aber da gibt es dann eine formale Entscheidung, die angefochten werden kann vor Gericht. Und um so einen Fall geht's. Und diese Fälle sind, also das ist echt, also das geht dann nach Artikel 7 dieser Durchführungsverordnung. Und diese Fälle sind eigentlich echt normalerweise nicht groß der Rede wert. Und in diesem Fall hat das Europäische Gericht da echt ein Fass aufgemacht. Und zwar hatte sich beschwert ein Speditionsunternehmen aus Polen, das heißt eben Spedpro und so heißt auch der Fall, gegen die polnische Schienenverkehrsgütergesellschaft. Heißt das so? Also
du kannst auch einfach Bahn wahrscheinlich sagen.
Genau, also PKP Cargo heißen die. Bei uns heißt das dann wahrscheinlich DB Güter oder so, weiß ich nicht. Das ist dein Metier, wie das dann bei der Bahn im Einzelnen heißt.
Aber genau, es geht im Grunde um den etablierten, sag ich mal, Anbieter von Bahnverkehr, hier insbesondere von Güterverkehr.
Genau. Und die hatten sich geweigert, mit diesem Spediteur so einen Kooperationsvertrag zu Marktbedingungen abzuschließen. Und dann hat der Spediteur gesagt, ja, das ist ja ein Verstoß gegen Artikel 102 AEUV, es ist ein Missbrauch von Marktmacht, wenn die nicht mit uns jetzt den Vertrag abschließen, den sie offenbar wahrscheinlich mit anderen auch abschließen und uns dadurch nicht den gleichen Zugang zum Schienengüterverkehr ermöglichen, den wir als Spedition brauchen, wie es für andere Speditionen der Fall ist. Über diese Beschwerde wissen wir aber gar nicht so richtig viel, also was da inhaltlich hintersteckt. Die Kommission jedenfalls hat gesagt, ja, kann sein, dass da was dran ist, aber jedenfalls ist das kein Fall für uns. Der bezieht sich nämlich im Wesentlichen auf Polen, den soll bitte die polnische Wettbewerbsbehörde prüfen. Das ist alles völlig normal, ja, das ist dieser Fallverteilungsmechanismus, den wir ja auch kennen und so, dass eben die am besten geeignete Behörde den Fall prüft. Und jetzt hat eben
Spedpro gesagt. Das würde ich auch sagen, erstmal ganz vernünftig an.
Hört sich von normal und vernünftig an.
Die polnische Wettbewerbsbehörde am meisten über den Bahnwettbewerb in Polen.
Genau, jetzt hat aber Spedpro gesagt, wenn ihr das nach Polen verweist, dann werden unsere Rechte auf ein effektives Verfahren und auf eine effektive Durchsetzung von Artikel 101, 102 AEUV nicht gewahrt, weil die polnische Wettbewerbsbehörde und die Gerichte, die die polnische Wettbewerbsbehörde kontrollieren, nicht den rechtsstaatlichen Anforderungen genügen und nicht unabhängig genug sind. Und das ist natürlich schon ein Hammer, wenn so ein Einwand durchgeht. Und voilà, der Einwand ist durchgegangen, zumindest insofern, dass das Gericht gesagt hat, das hätte sich die Kommission mal genauer anschauen müssen.
Aha, okay, aber das heißt, es ist noch keine Entscheidung gefallen in der Sache, ob die Kommission den Fall jetzt wirklich übernehmen muss. Aber das heißt, sie müssen das mindestens mal würdigen. Utmost consideration oder wie man das nennt. Also sie dürfen das nicht einfach übergehen, diesen Einwand.
Ja, und es ist natürlich, also so eine Entscheidung ist natürlich ein Politikum. Sowas entscheidest du ja nicht, wenn du nicht den Eindruck hast, da ist was dran. Ja, und die machen so ein, machen die jetzt so ein Prüfverfahren auf. Das haben sie sich abgeschaut aus einer Entscheidung zum Haftbefehl, zum europäischen Haftbefehl, wo es also wirklich sozusagen um den absoluten Kernbereich von Freiheitsrechten und so weiter geht, ob du jemanden in Haft nimmst oder nicht. Das ist ja die größte Freiheitsbeschränkung, die ein Staat typischerweise vornimmt. Und da gab es eben 2018 mal so ein Verfahren, wo es um die Rechtsstaatlichkeit in Polen ging. Und da wurde in zwei Stufen geprüft. Erstens gibt es objektive Anhaltspunkte dafür, dass es Versäumnisse gibt in rechtsstaatlicher Hinsicht. Und zweitens gibt es im konkreten Fall dafür auch Anhaltspunkte. Und diese zwei Punkte prüft jetzt das EuG auch wieder durch und sagt, ja, wir haben grundsätzlich ein Rechtsstaatsproblem mit Polen. Also da ist schon mal sozusagen, objektiv kann da schon was vorliegen. Und in diesem Fall, und das ist jetzt für uns kartellrechtlich auch, glaube ich, wieder das Interessante, können diese Anhaltspunkte auch echt relevant werden. Denn wir haben ja hier mit PKP Cargo eine staatliche Gesellschaft, die von der staatlichen Wettbewerbsbehörde kontrolliert werden soll. Und da, gut, das ist ein Thema, da drängt sich der Sprengstoff förmlich auf.
Ja, gut, dieses Problem wird es ja vielerorts geben. Das kann man sich ja gut vorstellen.
Meinst du, Justus, das könnte es auch in Deutschland geben, dieses Problem?
Also nicht in dem Ausmaß wie in Polen. Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, sofern überhaupt noch jemand in die Kirche geht. Aber das ist ein anderes Thema dieser Tage. So ganz frei kann man sich vermutlich nie davon machen, stelle ich mir vor. Ich meine, das Bundeskartellamt ist so mein Eindruck, macht prinzipiell einen ganz guten Job. Ja, das geht auch gegen die Post und die Bahn vor. Vielleicht nicht immer in der Vehemenz, wie sich das manche wünschen. Ich weiß ja, die Monopolkommission hat schon jahrelang immer wieder gesagt, das Bundeskartellamt sollte mal eine Sektoruntersuchung Post machen und irgendwie wollen sie das nicht so gerne. Hat vielleicht aber auch andere Gründe. Zumindest das Bundeskartellamt ist immer wieder gegen Post und Bahn vorgegangen. Gleichwohl kann ich mir vorstellen, letztendlich das Budget kommt vom Bundesfinanzminister, vom Bundestag, aber der Bundesfinanzminister hat da eben Wort mitzureden, der gleichzeitig auch ein Interesse an der Dividende dieser Unternehmen hat. Ist natürlich auch die Frage, traut man sich dem genauso auf die Füße zu treten, wie man jetzt Google und Facebook auf die Füße tritt? Ich habe den Eindruck, in Deutschland ist das ganz gut gelöst. Ich würde nicht sagen, das ist ein gravierendes Problem, aber wir haben ja jetzt auch eine der selbstbewusstesten und unabhängigsten Kartellbehörden. Und zwischen Deutschland und Polen ist geografisch gar nicht so ein langer Weg, aber in der, sagen wir mal, Skala sozusagen, wenn man die mal so sortieren würde, die Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden, würde ich sagen, da haben wir wahrscheinlich zwei Pole tatsächlich erwischt in gewisser Weise. Und dann gibt es noch viele, die dazwischen angesiedelt sind. Wir hatten ja schon über den Abgang in Frankreich von, ach, sag's
Isabel da
doch gleich,
Silva, ja.
Isabel da Silva gesprochen und so weiter. Also gibt es auch Staaten, wo man an der Rechtsstaatlichkeit nicht zweifeln würde. Aber doch sagt, die Unabhängigkeit ist da vielleicht auch nicht ganz so ausgeprägt wie bei uns. Also
Aber es ist
das ist
schon, also es ist vielleicht ein
interessant.
guter,
Also
ist vielleicht ein guter Hinweis sozusagen, dass man eben auch die Mechanismen wieder mal wertzuschätzen lernt, die da greifen. Ich erinnere mich, ich war ja früher mal beim Bundeskartellamt tätig, lange, lange ist es her. Und da waren wir als Nachwuchskreis des Bundeskartellamts, da gab es immer so die jüngeren Referenten und so weiter, die hatten so einen sogenannten Nachwuchskreis und da haben wir dann...
Da durften wir beide doch schon sprechen, Ruprecht. Du kannst es ja ruhig verraten.
Genau, aber da haben wir damals einen Ausflug gemacht nach Warschau zu unserer dortigen Partnerbehörde, der UOKiK. Und haben die besucht und die war damals, also 2005, 2006 oder so war das eine ganz renommierte, aufstrebende osteuropäische Wettbewerbsbehörde, die einen total tollen Job machte, wo wir einen sehr guten Eindruck hatten und die damals auch sehr etabliert war. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, aber natürlich ändert sich, wenn die Mechanismen entsprechend nicht hart genug sind und wenn sich dann das politische Umfeld ändert, ändert sich natürlich auch die Wettbewerbsbehörde gegebenenfalls mit. Und hier bei der UOKiK in Polen ist es eben so, das wird in dem Urteil auch angesprochen, dass der Präsident dieser Behörde jederzeit ohne Angaben von Gründen vom Premierminister abberufen werden kann. Der untersteht direkt dem Premierminister, also Mateusz Morawiecki hat sozusagen die Oberhoheit über die Kartellbehörde und kann sagen, lieber Herr Kroschny, heute ist vorbei, ja, Sie hören jetzt auf. Und das ist natürlich eine andere Unabhängigkeit oder eine andere Abhängigkeit vielmehr, als es bei Andreas Mundt der Fall ist, der da verbeamtet im Bundeskartellamt tätig ist, auch kein politischer Beamter ist und der deshalb der Politik jetzt nicht in gleicher Weise Folge leisten muss oder geneigt ist. Es gibt offenbar zum damaligen Entscheidungszeitpunkt, muss man sagen, als die Kommission über diese Beschwerde entschieden hat, 2019, da war die ECN-Plus-Richtlinie noch nicht umgesetzt, gab es auch keine festen Amtszeiten für den Präsidenten der polnischen Behörde. Und es war in der Zwischenzeit immer mal wieder dazu gekommen, dass der abberufen worden ist. Und das ist natürlich ein Mechanismus, da muss man einfach sehen, je nachdem, wie man das ausgestaltet, hat man dann im Fall des Falles, wenn es um eine staatliche Gesellschaft geht, plötzlich das Problem.
Ja, und hinzu kommt ja noch bei uns, dass selbst wenn man Andreas Mundt abberufen würde, er hat ja keine Durchgriffsrechte auf die Entscheidung. So ähnlich wie der Präsident eines Gerichts ja nicht dem einzelnen Richter erzählen kann, wie er denn bitte zu entscheiden habe in einem Fall, ist es ja im Prinzip beim
Allerdings
Bundeskartellamt
mit,
auch.
ja,
Ne?
allerdings mit Personalhoheit und so weiter hat er schon
Der hat
Einflussmöglichkeiten,
einen
die
Hebel,
man,
der hat einen Hebel,
glaube ich, nicht
klar.
unterschätzen sollte, ja,
Ja,
aber
das ist jetzt mehr als der Pressesprecher, das ist richtig, ja.
das wird er gerne hören,
Ja, das,
aber gut.
ich hatte auch den Verdacht, dass er das selber weiß.
Aber es ist eben, es sind eben solche Mechanismen. Ganz interessant, in diesem Urteil wird dann auch noch als Anhaltspunkt herangezogen, dass die Muttergesellschaft dieses PKP Cargo Mitglied einer Stiftung ist, die sich dafür stark macht, diese Reformen in der Justiz in Polen zu verteidigen. Also wo es ja darum geht, dass die polnische Justiz willfährig gemacht wird und offenbar gibt es da so eine Stiftung, die also durch die Lande zieht und sagt, das ist ja alles ganz wunderbar. Und das heißt, da gibt es eben so Verbindungen zur Regierung, die auch noch sozusagen in diesen Rechtsbereich reingehen und die Gerichte, die dann wieder kontrollieren, die Wettbewerbsbehörde. Ich meine, die Fälle können natürlich dann bis zum Verfassungsgerichtshof und so weiter hochgehen. Die sind in Polen eben letztlich
Du, wenn ich,
nicht so frei und unabhängig.
wenn ich jetzt staatsmonopolistisches Unternehmen wäre, dann wäre mir das auch ganz recht, wenn, sagen wir mal, das Recht prinzipiell durch den Bundesfinanzminister ausgelegt wird oder den jeweiligen Finanzminister und nicht unbedingt durch eine unabhängige Justiz oder unabhängige Kartellbehörden, die man so schwer kontrollieren kann. Also von daher, das ist nachzuvollziehen. Aber das ist ja dann doch gut, muss man sagen. Ja, da zeigen sich mal wieder die Vorzüge der Europäischen Union. dass es da doch gewisse Haltelinien oder sagen wir Sicherheitsmechanismen gibt. Das institutionelle Gefüge wird ja häufig unterschätzt, wie wichtig das ist. Wer kümmert sich schon um solche Verweisungsdinge normalerweise? Ich meine, in der Ökonomie würde ich sagen gar keiner. Ich weiß nicht, in der Kartellrechtsvorlesung wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht schwerpunktmäßig behandelt, nee, ist mein Verdacht. Aber das zeigt sich doch, wie wichtig und gut das ist, dass es solche Mechanismen gibt.
Absolut. Und gleichzeitig ist dieser Fall natürlich, wenn man sich den jetzt weiterdenkt, schon auch ein Sprengsatz, der in dieses ECN-Netzwerk gelegt wird. Ja, also wir haben ja diesen Fallverweisungsmechanismus innerhalb des European Competition Network, wo die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission jeweils entscheiden oder gucken, welches ist die am besten geeignete Behörde. Und wenn man sich jetzt vorstellt, also Fälle, wo es einen Bezug zu staatlichen Stellen gibt oder wo es ein vielleicht politisches Interesse gibt, und ich meine, das ist ja in vielen Fällen der Fall, muss jetzt nicht immer ein staatliches Unternehmen beteiligt sein. Wenn ich an Medienfälle, an Energiefälle und so weiter denke, haben wir ja dauernd irgendwie staatliche Interessen. Wenn es da jetzt plötzlich heißt, naja, wir nehmen die polnische Wettbewerbsbehörde, dann vielleicht im nächsten Schritt die ungarische oder andere aus unserem Netzwerk heraus, wir arbeiten da nicht mehr vertrauensvoll und mit gegenseitiger Achtung zusammen, das wäre für die Wettbewerbsfamilie oder ist das schon ein echter Schlag. Also deshalb glaube ich, ist diese Entscheidung des EuG ja schon, also wie du sagst, natürlich irgendwie eine ganz wichtige, gute rechtsstaatliche Haltelinie, die da gezogen wird, aber eben auch ein Zeichen dafür, wie dieses Gift der fehlenden Rechtsstaatlichkeit oder dieses Aushöhlen von Rechtsstaatlichkeit, wie sehr das plötzlich auch so reinträufelt in Bereiche, in denen man das am Anfang vielleicht nicht abgesehen hat.
Ja, also tatsächlich ein Thema, was man gar nicht so auf dem Radar normalerweise hat. Aber du sagtest, da gibt es auch noch einen zweiten Fall. Also wir gehen gar nicht weiter nach Osten. Ich dachte, wir gehen noch weiter nach Osten, weil du gesagt hast, es geht jetzt um Gazprom.
Es geht auch um Gazprom, ja genau. Und es geht um die Yamal-Pipeline. Kennst du die? Sagt dir das was?
Nee, welcher deutsche Politiker ist da im Aufsichtsrat?
Es hat irgendwas mit Schalke 04 zu tun, hatte ich
ja, mir Schalke 04, gemerkt. Genau, Gerhard Schröder ist ja gar nicht bei Schalke 04 eigentlich. Also, na gut, ich glaube, der ist ja eher Anhänger von Hannover 96. Aber Schalke 04 ist eben Rezipient großzügiger Gelder von Gazprom. Nicht? Also die wurden nicht nur aus der Wurstlücke bedient in der Vergangenheit, sondern auch von Gazprom. Also irgendwie ein Verein, der ja, irgendwie von den Fehlern des Kartellrechts offensichtlich profitiert oder auch nicht so profitiert. Die spielen ja zweite Liga mittlerweile. Aber wie auch immer.
Geld schießt offenbar keine Tore, heißt das ja dann. Oder zumindest kartellrechtlich belastetes Geld schießt keine Tore.
Das war ja immer Otto Rehagels Satz, ne? Geld schießt keine Tore. Ich weiß nicht, wie das ist, ob Schwarzgeld Tore schießt, ehrlich gesagt. Na gut, Schwarzgeld ist das ja nicht, das ist ja, das stimmt ja gar nicht.
Also können wir denn festhalten, also, dass man als ordentlicher Kartellrechtsfreak darf man nicht Schalke-Fan sein? Ist das so?
Das ist relativ schwierig, muss man sagen, weil erstens, ja, Tönnies war ja nun der Erfinder der Wurstlücke oder kann man das so nennen?
Und der größte war ja Profiteur Zeit, jedenfalls, ja.
Präsident, Mäzen von Schalke 04. Gazprom, ich glaube mit Gazprom, das ist ein Unternehmen, mit dem viele Leute auch außerhalb der Kartellrechtsfamilie, sag ich mal, so gewisse Probleme durchaus haben. Und ja, das ist der Hauptsponsor
von. Also kartellrechtlich sind sie ja vor allem, ist Gazprom ja vor allem auffällig geworden durch dieses große Verfahren, das die Kommission geführt hat. Ich glaube, das Verfahren lief so in den Jahren ab. Ja, so 2011 oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da ging es ja um die Aufteilung von Gasmärkten in Mittel- und Osteuropa. Das war ja ein spektakuläres Ding. Ich erinnere mich noch, dass man damals, hat man immer so gewitzelt, wir dachten, das große G, the big G im Kartellrecht sei Google. Und dann leitet Frau Vestager ein Verfahren gegen Gazprom ein und sucht sich einen Gegner, der vielleicht noch härter ist und führt dieses Verfahren durch.
In gewisser Weise wahrscheinlich sogar unangenehmer. Und da ging es ja um, jetzt habe ich eben noch mal das andere große G benutzt, gegoogelt. Territorial Supply Constraints. Ich wusste gar nicht mehr, was das heißt auf Deutsch. Ich habe jetzt gefunden, das heißt, glaube ich, regionale oder territoriale Angebotsbeschränkungen.
Wunderbar.
Vielleicht gibt es auch noch bessere Übersetzungen in den juristischen Kommentaren. Aber darum ging es nicht, dass man letztendlich gesagt hat, die Wiederverkäufer, unter anderem ging es darum, glaube ich, dürfen keine Arbitrage betreiben letztendlich und damit die Märkte künstlich separiert hat. So wie es auch in anderen Verfahren schon mal der Fall war. Ich glaube, Heineken und Bier in Belgien und Niederlanden und so, da gab es auch Verfahren, aber das ist vielleicht nicht ganz so essentiell wie Gas für viele Leute.
Ja, genau. Die Kommission hatte ja die Sorge, oder das war sozusagen ja der Vorwurf, dass Gazprom da quasi die Märkte künstlich aufteilt mit allen möglichen verschiedenen Mitteln, unter anderem mit diesen vertraglichen Klauseln. Es fehlten da, glaube ich, auch Interkonnektoren, ich weiß hier gar
Grenzkuppelstellen,
nicht, heißt das auf Grenzkuppelstellen. Ah Mensch, heute lernen wir wieder viele schöne deutsche Worte. Also auf Englisch Interconnectors, ja. Da waren irgendwie so die Gasmärkte im Baltikum und in Bulgarien waren irgendwie ziemlich abgeschnitten vom sonstigen Netz. Da kam einfach weil es diese Grenzkuppelstellen in zu geringer Ausmaß gab und so, und die Gaspreise wurden dann eben künstlich hochgehalten und entwickelten sich auf einem Niveau, das von Gazprom gesteuert wurde, und das fand die Europäische Kommission nicht so witzig und hat dieses Verfahren geführt wegen Artikel 102 Missbrauch von Marktmacht und hat damals dann Verpflichtungszusagen gegen Gazprom vorgesehen, wo die sich so an verschiedenen Punkten, also die mussten eben diese Territorial Supply Constraints aufheben, die mussten mehr Interkonnektoren schaffen und es gab auch so einen Mechanismus, um die Gaspreise anzupassen an westeuropäisches Niveau, wenn die zu hoch waren. Also da gab es schon ein ganzes Bündel von interessanten Maßnahmen. Ich erinnere mich, dass man damals aber auch schon gesagt hat, dass vielleicht diese Maßnahmen da gar nicht so ganz genau immer auf den kartellrechtlichen Vorwurf abgezielt haben, sondern da vielleicht auch eher so, wie das ja manchmal bei Verpflichtungszusagen möglicherweise der Fall ist, auch das ein oder andere sonstige Ziel noch verwirklicht wurde. Aber das war dann jedenfalls irgendwie eine schöne Einigung, die die Kommission da mit Gazprom hingekriegt hat. Und jetzt, das ist sozusagen der Hintergrund für unseren aktuellen Fall.
Genau, und was hat dem EuGH, dem EuG nicht daran gefallen?
Ja, jetzt gibt es eine, also dieser Fall, den wir jetzt angucken, der hat wieder die gleiche Einkleidung wie der andere Fall, den wir eben besprochen haben. Also wir haben wieder eine Beschwerde eines Marktteilnehmers. Dieses Mal ist es wieder ein polnisches Unternehmen, nämlich ein polnisches Gasunternehmen. Und die haben sich beschwert über das Verhalten von Gazprom vor dem Hintergrund dieses ganzen Verfahrens. Also es geht jetzt gar nicht direkt gegen dieses Verfahren, sondern formal geht es jetzt erstmal um die Zurückweisung einer Beschwerde. Und diese Beschwerde bezieht sich auf diese Yamal-Pipeline. Und diese Yamal-Pipeline war eben auch schon Gegenstand dieses 2018 abgeschlossenen Verfahrens gegen Gazprom, weil man befürchtet hat, dass Gazprom seine Macht in Osteuropa auch dadurch festigt, dass die Gaspipelines von Gazprom mitbeherrscht werden. Und ja, ein Thema, das wir ja mit Nord Stream 2 unmittelbar vor unserer Haustür kennen. Und damals hatte die Kommission eben 2018 schon überlegt, sollen wir da nicht wegen Yamal auch etwas machen? Denn Yamal ist eine Pipeline, an der die Gazprom und die Russische Föderation beteiligt sind. Da gibt es einen Vertrag, einen völkerrechtlichen Vertrag, ein Übereinkommen zwischen Russland und Polen zu dieser Pipeline. Okay. Und es war immer so die Frage, hebelt jetzt Gazprom über diesen Einfluss auf diese Infrastruktur, hebeln die dadurch auch die Verhältnisse auf den Gasmärkten?
Okay, das ist ökonomisch eine nicht ganz so leichte Frage. Das ist nicht eindeutig so, würde ich sagen, dass hier die vertikale Integration zwischen Gasfeldern und Gaspipelines die Situation schlimmer macht, als sie ist, weil typischerweise besteht, selbst wenn man das jetzt entflechtet, die Abhängigkeit nach wie vor besteht dann immer noch, weil die Pipeline kann man ja dann typischerweise nicht für andere Dinge nutzen, als das Gazprom-Gas da durchzuleiten. Also von daher, sagen die, ob die Entflechtung richtig oder falsch wäre, mag dahingestellt sein. Das ist auf keinen Fall so, wie manche das immer so naiv sagen, man muss das nur entflechten und dann entsteht der Wettbewerb. Weil das ist natürlich nicht so, weil dann habe ich ja nicht plötzlich konkurrierende Gasfelder, die da einspeisen können in Russland, sondern habe immer noch die Abhängigkeit von einem, und dann kann der natürlich indirekt immer noch sehr viel Einfluss nehmen auf das Geschehen dieser Pipeline. Aber ich glaube, das war auch nicht das Thema, ob da entflochten werden soll oder nicht.
Ja, also es war die Frage, muss man da irgendwie Maßnahmen vorsehen? Also hätte vielleicht schon Richtung Entflechtung oder sowas gehen können. Und die Kommission hatte das eben damals dann so eher, also da jedenfalls keine harten Maßnahmen irgendwie vorgesehen. Es gab zu South Stream, das ist diese Pipeline, die da nach Bulgarien fließt. Da gab es irgendwie Maßnahmen, was Gazprom da, ob die da Schadensersatz suchen dürfen, wenn die abgeschaltet wird oder ähnliches. Aber eben zu Yamal hatten sie eigentlich nichts groß gemacht. Und darüber hat sich jetzt eben dieses Gasunternehmen aus Polen beschwert, dass das nicht ordnungsgemäß geprüft worden sei. Und dann hat die Kommission in der Zurückweisung dieser Beschwerde gesagt, unter anderem gesagt, nee, also wir können da eh nichts machen, weil State Action Doctrine, hier liegt staatliches Handeln vor. Und hat das darauf gestützt, dass sie gesagt haben, da gibt es ja ein Übereinkommen zwischen Polen und Russland, das die Verhältnisse mit dieser Pipeline regelt. Da sind schon die ganzen Bedingungen irgendwie drin. Da können wir nicht ran als Europäische Kommission, das ist kein unternehmerisches Handeln. Und wir wissen ja, Kartellrecht betrifft unternehmerisches Handeln, aber nicht hoheitliches Handeln. Und jetzt haben wir sozusagen den Fall, ja, wir haben hier ein Unternehmen namens Gazprom, das irgendwie ganz eng verbunden ist mit dem russischen Staat. Und der russische Staat handelt mit Polen da irgendwie etwas über die Pipeline aus. Und es stellt sich die Frage, wie geht man mit diesen verschwimmenden Grenzen zwischen Staat und Unternehmen um? Das hat das EuG sich auch gefragt, also das Europäische Gericht in Luxemburg, und hat gesagt, also so einfach, wie die Kommission es sich jetzt gemacht hat, dass man hier einfach sagt, das ist staatliches Handeln, damit haben wir nichts zu tun, das geht jedenfalls nicht.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil das hat dann ja doch eine Reichweite, die deutlich über diesen Fall hinausgeht, ist mein Eindruck. Ich war selber involviert, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, in die Übernahme von Foslo durch CERC, diesen chinesischen Zughersteller. Und das Bundeskartellamt, wenn man sich die Entscheidung da mal anguckt, hat sich da schon schwer getan in gewisser Weise oder hat gedacht, wir müssen doch irgendwie darüber nachdenken, was ist CERC eigentlich für ein Unternehmen, weil die damals die Diesellokomotiven-Sparte von Foslo übernommen haben. Letztendlich hat das Bundeskartellamt das freigegeben. Gut, ich war da involviert, aber ich glaube auch zu Recht, weil jetzt mit den Diesellokomotiven, da kann ich jetzt nicht den deutschen Eisenbahnmarkt aufrollen. Da ist wahrscheinlich die Gefahr sehr überschaubar oder den europäischen. Aber man hat gemerkt, das Kartellamt hat schon so sich mit dieser Frage beschäftigt. Ist das eigentlich ein normales Unternehmen? Maximieren die eigentlich Gewinne oder haben die ganz andere Ziele? Und wenn die andere Ziele haben, wie bewerten wir das denn? Und sind die nicht, wenn sie auch keiner direkten Subventionierung, doch irgendwann einer indirekten Subventionierung ausgesetzt und kommt es da nicht zu Wettbewerbsverzerrungen, die man irgendwie anders bewerten muss? Und von daher, das haben wir gesehen in der Vergangenheit, also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele chinesische Übernahmen mehr gesehen im deutschen Markt, das ist durch die Außenwirtschaftsgesetzgebung deutlich zurückgegangen, was wir da sehen, aber es gibt nach wie vor einige und jetzt ist China ja auch nicht das einzige Land der Welt, man kann sich auch bei vielen anderen Ländern, ob es aus der arabischen Welt ist, aus Russland, so fragen, was verfolgen die eigentlich für Ziele mit ihren Unternehmen und können wir da sozusagen die Wettbewerbsökonomie einfach so nehmen, wie wir sie immer genommen haben, wenn die doch möglicherweise eigentlich eher politische Vehikel sind und gar nicht so sehr Unternehmen, die Gewinne maximieren wollen, wie wir das sonst immer so vermuten. Ich glaube, das ist auch kartellrechtlich eine spannende Frage, die, also ist mein Verdacht, uns noch stärker beschäftigen wird in der Zukunft.
Also da bin ich sicher, ich meine, wir diskutieren es ja jetzt oft vor dem Hintergrund auch, wie schätzen wir deren Level ein, wenn die staatlich gesponsert sind, nach Maßstäben, die bei uns gar nicht möglich wären, ja, also die staatliche Beihilfe und so weiter. Juristisch haben wir dann natürlich auch einfach einen Sack voller Probleme, wenn man alleine an so Fragen denkt, wie ermitteln wir sowas, ne? Also ich weiß nicht mehr, ob das im Foslo-Fall auch ein Thema war, welche Informationen man überhaupt kriegt über die Unternehmen.
Das war durchaus ein Thema bei der Anmeldung, dass man ja eigentlich alle Beteiligungen aufrufen muss. Alle Beteiligungen aller chinesischen Gebietskörperschaften. Das weiß selbst offensichtlich der chinesische Staat gar nicht, ja, woran jeder einzelne. Aber ich vermute, das wäre in Deutschland genauso, wenn man sagt, Volkswagen will ein Unternehmen irgendwo auf der Welt kaufen und jetzt sollen die bitte alle Beteiligungen des deutschen Staates an allen Unternehmen, die es irgendwie gibt, mal aufführen. Ich vermute, das wäre auch in Deutschland nicht leistbar.
Die FDP ist doch jetzt in der Regierung, das wird doch jetzt alles verkauft.
Ja, oder die Bahn, wenn die Bahn das übernimmt, die, also sämtliche Beteiligung sämtlicher deutschen Gebietskörperschaften, ich glaube, die kennt keiner, ehrlich gesagt, ja. Also.
Aber ich meine, diese worum es jetzt ja hier in dem Fall eben auch ging, ist ja auch die Frage, wie geht man denn dann damit um, wenn dann solche Staaten, also beispielsweise China oder in unserem Fall eben Russland, wenn die dann mit ihrer staatlichen Kapazität in die Märkte eindringen und sagen, wir regeln das jetzt nicht in einem Abkommen zwischen Gazprom und Polen und zwischen Gazprom und dem polnischen Unternehmen, sondern das machen wir mal als staatlichen Akt, ja, und kamuflieren das in gewisser Weise. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es da entlang der Seidenstraße der chinesischen oder so dauernd dieses Thema gibt, das eben staatlich gehandelt wird, was aber letztlich rein wirtschaftliche Ziele verfolgt. Und dann kommen wir natürlich mit diesem Thema.
Ja, oder umgekehrt. Man handelt wirtschaftlich und sozusagen über Vehikel von Unternehmen, hat aber eigentlich keine wirtschaftlichen Ziele.
Ja,
genau. Ja. Das ist natürlich dann eine gute Frage. Was kann ich da unterstellen als Kartellbehörde? Ja, welche Evidenz muss ich da haben? Oder kann ich das einfach mal so vermuten? Und wenn das so ist, wie kann denn da der Gegenbeweis angetreten werden? Weil wenn man da konsequent wäre, müsste man sagen, gut, dann müsste das ja auch für europäische Unternehmen gelten. Das ist ja jetzt nicht so klar, dass kommunale Unternehmen immer den gleichen oder angeblich verfolgen sie auch gar nicht das gleiche Ziel wie private Unternehmen. Und dann wäre ja auch die Frage, wie ist denn das zu bewerten?
Wir sehen einfach, Justus, das Kartellrecht dreht wieder das ganz große Rad der Weltpolitik.
Ja, tatsächlich. Ja. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich habe das ja auch mal mit Interesse verfolgt, sag mal, oder mit Befremden, was in Polen passiert. Dass das ihren Bezug zum Kartellrecht hat, da muss ich sagen, habe ich selber, also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das war vielleicht naiv, ja, hätte man auch schnell drauf kommen können. Aber man sieht, das sind selbst in so kleinen Feldern wie dem Kartellrecht kommt das alles an.
Ja, deshalb, vielleicht können wir es auch alles lösen. Ja, ich glaube immer an die Problemlösungskompetenz des Kartellrechts.
Glaube ich auch.
Weltfrieden durch Wettbewerb und so, aber.
Wir machen ja jetzt schon den Datenschutz, ja, bekanntermaßen. Ja, jetzt kommt ja auch der Umweltschutz als nächstes und Klimaschutz macht alles das Kartellrecht demnächst, ja. Und ich finde, wir können auch Weltfrieden.
Auf jeden Fall. Hoffentlich bleibt uns das Lachen nicht im Halse stecken, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, aber das. Ja, und wir wollen nicht zu pessimistisch enden, ja.
Ja, hoffentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt Ihnen das auch nicht im Halse stecken, sonst sind wir wahrscheinlich auch noch regresspflichtig, ne, Herr Ruprecht?
Das hier bei uns, wir machen ja hier auch eine hoheitliche Tätigkeit. Wir sind
ach so, ehrlich, stimmt. Wir sind ja Beamte, Gott sei Dank.
Beamte, genau. Ja, ich glaube, also wenn man es jetzt sozusagen auf einer positive Note enden lassen will, würde ich sagen, wir können verdammt froh sein, dass wir in Deutschland und in der EU doch noch, und ich meine, wir sind ja nun wirklich zwei kritische Begleiter, dass wir da doch offenbar Mechanismen haben, die uns vor den schlimmsten Auswüchsen stoppen und dass das jedenfalls noch ganz gut funktioniert. Also auch wenn wir jetzt eben manchmal so Gazprom und Deutsche Bahn oder so als staatliche Unternehmen vergleichen, aber ich glaube, man muss ja schon noch sagen, da liegen doch noch Welten dazwischen offenbar.
Und das, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das ist ganz klar, die Deutsche Bahn ist jetzt kein Instrument der Außenpolitik. Ja, also das ist, wir dürfen ja manchmal ein bisschen salopp hier sein, da hast du natürlich völlig recht, also gut, dass du es am Ende nochmal gerade ziehst, man kann vieles vergleichen sozusagen, aber durch das Vergleichen kommen ja auch immer die Unterschiede heraus.
Schöner kann man es gar nicht sagen. Lieber Justus, danke für deinen Anruf und bis zum nächsten Mal.
Es war wieder eine Freude, bis dann, tschüss.
Ciao.